Yeah, that was a bit shocking. He says that back then, the interest was basically just to keep it down.
Das ist wirklich schockierend, dieses Video. Die russische Neonazi-Szene in Israel hat es ganz stolz ins Internet gestellt. Die Politiker wollten dieses Problem lange unter den Teppich kehren, bis dieses Video hier herauskam. Und jetzt kann es die ganze Welt sehen. Und niemand kann mehr behaupten, es gäbe in Israel keinen Antisemitismus.
Tel Aviv im Juni 2008. Die junge ukrainisch-israelische Studentin Yael Levy und Rabbi Salman Gilichinsky zeigen Bilder, die man vor 10 Jahren noch für unmöglich gehalten hätte. Junge, kahlrasierte Neonazis schlagen auf alte Menschen ein, treten ihnen ins Gesicht, überfallen orthodoxe Juden, die sie als Judenschweine beschimpfen. Für Rabbi Salman Gilichinsky aus Jerusalem ist das bereits Alltag. Er beobachtet schon lange die Neonazi-Szene in Israel und hat vor 2 Jahren das Israeli Information and Assistance Center for the Victims of Antisemitism gegründet. Von hier aus leistet er erste Hilfe und versucht, alle antisemitischen Vorfälle zu erfassen und mit der Polizei zusammen aufzuklären. Außerdem sorgt er dafür, dass diese an die Öffentlichkeit kommen.
Heute spricht die Polizei von rund 150 antisemitischen Vorfällen pro Halbjahr. Das sind Überfälle auf Juden, antisemitisches Grölen auf der Straße, antisemitische Rockkonzerte, Hakenkreuzschmierereien und Friedhofsschändungen. In Russland gibt es ja heute offiziell 70.000 Neonazis und die beeinflussen die Russen hier. Als ich all das im Parlament angesprochen habe, sagte mir ein Abgeordneter: Was wollen Sie? Auch an mein Haus schmieren sie Hakenkreuze.
Die erstarkende israelische Neonazi-Szene ist ein Problem, das seit 1989 mit den osteuropäischen Spätaussiedlern sozusagen importiert wurde.
Die meisten aus der Neonazi-Szene kamen als Kinder mit ihren Eltern zusammen aus der Sowjetunion. Ihre Eltern sind russische Wirtschaftsflüchtlinge. Teilweise haben sie ein paar entfernte jüdische Vorfahren, teilweise überhaupt keine. Viele sind mit falschen Papieren gekommen, weil sie hier leben wollten. Nun wendet sich aber das Blatt. Russland geht es wirtschaftlich viel besser und im Grunde könnten sie nun auch wieder zurückkehren. Das führt dazu, dass die Kinder dieser Einwanderer sich wieder besinnen und ihre russische Identität neu entdecken. Jetzt können sie wieder stolz sagen, wir sind keine Israelis, wir sind keine Juden, wir sind Russen.
Womit sie sich antijüdischen Ressentiments wieder zuwenden. Denn die sind in Mittel- und Osteuropa durchaus verbreitet. Immer mehr junge Neonazis machen hier mobil. Sie greifen Roma-Siedlungen an, fordern lauthals die Vernichtung von Menschen. Auf Flugblättern predigen sie ihre absurde Idee von der weißen Rasse. Ein Auszug.
Der Nationalsozialismus ist die einzige Hoffnung, dass die weiße Rasse überleben kann. Vergesst die Politiker und Demokraten. Die letzte Schlacht naht und damit die letzte Chance der arischen Rasse. Wenn wir nicht handeln, verdienen wir es nicht zu überleben.
Aggressive Parolen, die sich gleichen. Von Moskau über Kiew, Vilnius, Warschau, Prag, Budapest und bis nach Dresden. Unverständlich, dass sich Nazis in jenen Ländern etablieren konnten, die im Zweiten Weltkrieg zu den Gegnern des NS-Regimes zählten. In Tschechien, Polen und der Sowjetunion, wo man doch Millionen Tote zu beklagen hatte. Klara Kalibova vom Center for Tolerance and Civil Society aus Prag erklärt dies so.
Die Vergangenheit spielt da keine Rolle. Was diese neue rechtsextremistische Szene eint, ist die Idee der arischen Herrenrasse, die jetzt angeblich vom Aussterben bedroht ist.
Die Idee der arischen Urherkunft aller Europäer war in der Tat nicht nur eine fixe Idee der deutschen Nationalsozialisten. Von Paris bis nach Russland wurde in kultur- und sprachwissenschaftlichen Kreisen gelehrt, dass die weißen Europäer von den Ariern, also von Indo-Iranern, abstammen. Und so kann der ehemalige Sowjetfeind Hitler noch nachträglich zum Verbündeten jener Russen und Tschechen avancieren, die sich selbst als Feinde der Sowjets verstehen, aber als Vertreter der weißen russischen Rasse. Worauf ist das eine Reaktion? Auf Arbeitslosigkeit und Verarmung? Nicht nur, antworten Politologen. denn nicht erst die wirtschaftlichen Probleme nach 1990 haben all das heraufbeschworen. Schon lange vor dem Fall der Mauer entwickelten bestimmte Gruppen ihre Opposition zum korrupten totalitären Staat als Rechtsradikale. Das gilt sogar für die ehemalige DDR, erklärt der Dokumentarfilmer Konrad Weiß, der bereits im November 1988 in der Untergrundzeitschrift Kontext eine erste öffentliche Analyse zum Rechtsradikalismus in der DDR veröffentlichte. Er schrieb:
Ungefähr seit 1983 scheinen sich die neuen Faschisten organisiert zu haben. Inzwischen muss das Potenzial politisch motivierter Gewaltbereitschaft viel höher eingeschätzt werden. Auf den Berufsschulen rechnet man mit 2 bis 3 Rechtsradikalen pro Klasse. Die Faschisten haben Zulauf, wenn sie schreiben, die ganze Linke, das kotzt einen ja an in diesem Scheißstaat. Rechtsradikal sein heißt, konsequent einzutreten gegen die ganzen Ja-Sager. Wir sind keine Ja-Sager, wir stehen zu unserer Meinung.
Nun liegt wirklich daran zu sehen, dass es eben nichts Importiertes ist, sondern dass es etwas hier in der DDR oder in Ostdeutschland ursächlich Gewachsenes ist. Und es ist durchaus so gewesen, dass es Bemühungen gegeben hat von verantwortlichen Wissenschaftlern, aber auch von Verantwortlichen im Innenministerium, das zumindest erforschen, dieses Phänomen zu erforschen. Es gab also eine kleine Arbeitsgruppe im Innenministerium und es gab entsprechend eine Arbeitsgruppe in der Humboldt-Universität, die dies alles unter soziologischen Gesichtspunkten zusammengetragen hat. Aber das, was diese Leute an Erkenntnis gewonnen hatten, das konnten sie nicht loswerden, weil diese verbohrte, diese vernagelte, diese idiotische Staatsführung, also Honecker und all die anderen, Krenz und solche Leute, davon einfach nichts wahrhaben wollten, was da in ihrer schönen DDR wirklich passiert ist.
Wie viele Anhänger die Neonazi-Gruppen in Osteuropa insgesamt haben, ist unbekannt. In keinem Land gibt es zuverlässige Zahlen. In Tschechien schätzt man 7.000, in Polen sollen es 2.000 gewaltbereite Rechtsextremisten sein. In Rumänien, in der Ukraine und in Litauen sind es ebenfalls ein paar Tausende. Und in Ungarn sprießen derzeit die bizarrsten Gruppierungen aus dem Boden. Die Bewegung für ein besseres Ungarn, die Top 10 der echten Ungarn, die Jugendbewegung 64 Komitate, die paramilitärische ungarische Garde mit ihren 2000 Mitgliedern. Und eine Skinhead-Szene, die sich auf mindestens 100 Webseiten austobt. Gegen sogenannte Bolschewiken, Juden und Zigeuner. In den letzten 20 Jahren entwickelten politische Gruppen in den osteuropäischen Staaten ein stark nationalistisches Klima, das die Rechten bewusst wie unbewusst unterstützt. Ähnliches gilt auch für Rumänien, wo sich nach der Hinrichtung des Diktators Nicolae Ceausescu sofort alle Juden, Roma und Ungarnhasser unter den alten Parteifunktionären in der nationalistischen Partei Vatra Romaneasca zusammenfanden. Es waren jene, die schon Ende der 70er Jahre insgeheim jedes Jahr den Jahrestag der faschistischen Legion des Erzengels Michael feierten. Und als dann im Oktober 2002 Ilie Neascu, der frühere Herausgeber der antisemitischen und fremdenfeindlichen Hetzgazette Europa, aus der rechtsextremistischen Nachfolgepartei Großrumänien PAM austrat, wurde er von den damals regierenden Sozialdemokraten mit offenen Armen in der Partei aufgenommen. Solch ideologisches Wirrwarr treibt unheilvolle Blüten. Und zwar nicht nur auf dem politischen Parkett, wie Tim Beichelt, Spezialist für osteuropäischen Rechtsradikalismus der Universität Frankfurt an der Oder, am Beispiel Russlands erläutert.
Zu der Zeit, als Georgien und Russland in den etwas heißeren Konflikt eintraten, war es so, dass in ganz Moskau auf Georgien Jagd gemacht wurde. Und zwar zum Teil von Nazis oder von gewaltbereiten jungen Russen, die nicht im engeren Sinne jetzt staatlich organisiert waren, aber eben auch von staatlichen Kräften. In der U-Bahn wurden dunkelhäutig aussehende Männer vor allem durchsucht, wurde gefragt, ob sie Georgier sind. Und auf den Märkten gibt es eben auch viele georgische Händler und die wurden systematisch ausgeschlossen vom Handel, wenn dabei mal eine Scheibe kaputt ging oder ein Kind kaputt ging oder so, dann war das eben, sagen wir, Lappalie, das hat nicht weiter, es gehörte eben dazu, man musste das machen, das war in dem Augenblick fast der russische Nationalfeind, war der George und das wurde doch durch die staatlichen Behörden da sehr stark vorangetrieben. Das ist aber nur ein Beispiel unter vielen.
In Litauen wird zur großen Freude der Neonazi-Bewegung Litauen den Litauern, Lietuva Lietuviams, ein staatlicher Prozess geführt gegen jüdische NS-Verfolgte, wie Yitzhak Arad, den ehemaligen Leiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, und Fania Brankowskaja, eine Mitarbeiterin des Vilnius Yiddish Institute. Ihnen war es gelungen, ihrer eigenen Ermordung durch deutsche und litauische Erschießungskommandos zu entkommen, indem sie in die Wälder flüchteten, wo sie sich den sowjetischen Partisanen anschlossen. Mit diesen kämpften sie natürlich gegen die Nazis und deren litauische Kollaborateure, sowie zur gleichen Zeit die Mitglieder der Resistance in Frankreich dies taten, nämlich mit Waffen. Genau das wird ihnen nun aber vorgehalten, denn die litauische Anklage lautet Kollaboration mit den Sowjets und Beteiligung an Kriegsverbrechen. Die eigene Kollaboration mit den Nazis im Zweiten Weltkrieg sieht man in Litauen dagegen durch die rosa Brille, als heroischen Kampf für die eigene staatliche Unabhängigkeit. Und in Tschechien ist es sogar die Arbeiterpartei, die sich mit den Nazis solidarisiert, wie Klara Kalibova erzählt.
Die tschechisch-nationalistische Partei will mit den Nazis natürlich nichts zu tun haben. Nein, es ist die Arbeiterpartei, die sich unter den Nazis ihre Gesinnungsgenossen sucht. Und der Vorsitzende dieser Partei tritt auch öfters als Redner bei den Neonazis auf. Es ist einfach interessant, dass diese Partei ganz den Look der NSDAP und auch ihre Sozialpolitik übernommen hat.
Auch in Ungarn wird die rechtsnationalistische Partei MIEP, die Partei der Wahrheit und des Lebens, immer noch von István Csurko, einem angeblich ehemaligen Mitglied des reformkommunistischen Geheimdienstes, geführt. Bei all diesem undurchschaubaren Durcheinander ist eines jedoch klar. Die Neonazi-Gruppen in Mittel- und Osteuropa erhalten nicht nur von Extremisten Unterstützung, sondern auch von demokratisch gewählten Politikern. Darum meint Raphael Vago, der Experte für osteuropäischen Rechtsextremismus von der Universität Tel Aviv, es reiche einfach nicht aus, nur spektakulär darüber zu berichten, wo Neonazis auftreten, wen sie zusammenschlagen oder bedrohen. Es muss untersucht werden, wer mit den Neonazis paktiert, wer sich ihrer bedient, wer sie für fremdenfeindliche Aktionen nutzt oder fördert und wer rechtsradikale Nationalisten in die Reihen angeblich demokratischer Parteien aufnimmt.
In den Augen der Öffentlichkeit und auch der Medien scheinen diese rechtsextremistischen Gruppen allesamt Neonazis zu sein. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Ich versuche da etwas zu unterscheiden zwischen den lokalen Gruppen in Mittel- und Osteuropa und den Neonazis in Deutschland. Wir müssen jede Gruppe in ihrer Eigenart und in Bezug auf ihre spezifischen Kontakte untersuchen, wenn wir etwas gegen sie unternehmen oder sie pädagogisch bekämpfen wollen.
Und er warnt. Bislang sind die Neonazi-Gruppen politisch noch nicht wirklich organisiert. Es sind vereinzelte Schlägergruppen, die Alkoholismus, Gewalt und Hass verbreiten. Doch es droht zu eskalieren. Sollten sich nicht alle osteuropäischen Politiker endlich eindeutig in Wort und Tat von ausländerfeindlichen Aktionen und einseitigen judenfeindlichen Schuldzuweisungen distanzieren und auf politische Spiele um die Naziszene herum verzichten.